6, die Verse 1 bis 6. Dies sind die Gebote, Satzungen und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr sie lernen und tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es einzunehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du, deinen Kindern und Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Israel, du sollst hören und darauf achten, dass du es tust, damit es dir gut gehe, und du sehr vermehrt werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das Thema der Predigt ist die erste Liebe. So. Das sind auch die ersten Tropfen. Die erste Liebe. Nun sagt ihr die erste Liebe? Ja, das war in dem Text wohl schon zu hören. Was mich so beeindruckt hat, waren gar nicht die Verse, die ich so gelesen hatte, sondern am Schluss: diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Also da hat Gott uns ein ganz herrliches und lebendiges Wort aus dem Alten Testament gegeben. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Im selben Kapitel, in Vers 24, lesen wir: Und der Herr hat uns geboten, nach allen diesen Satzungen zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, damit es uns zu jeder Zeit gut geht und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Ich habe mal einen Satz gelesen über Gottesfurcht. Vielleicht wiederhole ich den sogar hier drin nochmal. Aber der hat so richtig gesessen. Vielleicht mal die Frage: Kennen wir das überhaupt noch? Gottesfurcht. Nicht Angst haben, sondern Ehrfurcht vor Gott haben. Ist uns das so bewusst als Gotteskinder, unseren Vater im Himmel ehrfurchtsvoll begegnen, mit ihm umgehen? Und da lese ich den Satz: Wo die Gottesfurcht nicht mehr da ist, da sündigt man schnell. Das habe ich mir gemerkt, also das hat gesessen. Gottes Wort zu Herzen nehmen, das ist Leben, und in Ehrfurcht vor ihm stehen ist Bewahrung. Im Neuen Testament wird Jesus einmal gefragt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und das größte Gebot. Das heißt, Gott lieben mit all unserem Sein, mit der ganzen Person. Hier wird auch die Seele und das Gemüt angesprochen. Unser Leben, unsere Person mit allen Wesensarten. Gedanken haben wir alle. Und wir machen uns auch manchmal Gedanken, auch unnütze. Aber Gedanken haben wir alle. Ist doch klar. Selbst wenn ich hier euch so sehe, dann freue ich mich. Und meine Gedanken, die sind bei dem und bei dem. Oder egal, wo man hinsieht, man hat Gedanken. Aber Paulus sagt, und damit meine ich, hatte er im Blickfeld, dass Gedanken auch schlecht sein können. Und wo gehören denn diese Gedanken hin? Kann ich mir vornehmen, ab heute denke ich nicht mehr so. Das ist im nächsten Moment vergessen. Wo bringt Paulus diese Gedanken hin? Er sagt, ich gebe meine Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. So wichtig sind unsere Gedanken. Und so wichtig ist es, dass wir diese Gedanken nicht für uns behalten, die uns Not machen, egal auf welchem Gebiet, aber Gedanken unter dem Gehorsam Christi geben. Das heißt doch nichts anderes, als zu sagen, Herr, sei du Herr meiner Gedanken. Gib du mir Gedanken der Liebe. Ein Pastor sagte mir mal, meine Sünden fangen in meinen Gedanken an. Die Bibel sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Taten des Fleisches nicht vollbringen. Aus Gedanken, wenn wir sie weiterverfolgen und weiterfolgen, folgen Taten und folgt auch Sünde. Gefangen, gegeben unter dem Gehorsam Christi. Du sollst Gott lieben. Unser ganzes Leben besteht aus sehr vielen Worten. Gedanken, Worte. Meistens sind die ersten Worte Mama und Papa. Und da hat jemand mal gesagt zu einem Freund, merk dir das, wenn du dein Kindchen hast, du musst ihm das erste Wort beibringen, das Mama heißt. Sagt er, dann hast du erstmal Ruhe. Unsere ersten Worte sind ja auch meistens Mama und Papa. Und dann habe ich gedacht, was sind denn womöglich unsere letzten Worte? Ich kann mir vorstellen, dass unsere letzten Worte sind, lieber Vater und Herr Jesus. Nicht? Weil das ja unser ganzes Leben ist. Und nun geben wir dieses Leben ab und gehen in die Ewigkeit. Könnt ihr euch erinnern, wie der Pfarrer Putschki das erzählt hat von seinem Krankenbesuch? Mit einem Arzt stand er am Bett einer todkranken Frau, die nicht in der Lage war, irgendwas anzufassen, irgendwas zu machen, nichts mehr. Sie war zu nichts fähig. Und sie stehen so am Bett, der Arzt am Fußend, der Pfarrer Putschki am Kopfend. Und mit einem Mal richtet diese todkranke Frau sich auf und sagt, mein lieber Herr Jesus. Und dann war sie tot. Da sagt er, da haben wir in der Gegenwart Jesu gestanden. Aber sie hat ihn gesehen. Mein Heiland, hat sie gerufen. Das könnten unsere letzten Worte sein. Und wenn sie das sind, finde ich die doll. Die Bibel sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gott lieben heißt das. Denn durch Gottes Wort leben wir. Der Mensch, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Heute sind wir leider in der Christenheit ja so weit, dass manche sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Die Bibel, ich kann mich erinnern, ich erzähle euch das mal, ich war frisch bekehrt, vielleicht ein paar Wochen oder so, und während meiner stillen Zeit wird mir deutlich, ich halte ja Gottes Wort in meinen Händen. Und da habe ich als sehr junger Christ, muss ich sagen, das Buch so festgehalten und die Tränen liefen mir nur so runter. Ist doch klar, Gottes Wort in Händen halten, und das war neu für mich, da liefen mir die Tränen runter. Und jetzt soll einer kommen und sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ich sage das eine, was Gott uns schenkt, egal auf welchem Gebiet, Erfahrungen, die wir mit ihm machen, können uns nicht mehr ausgeredet werden. Was wir erlebt haben, das ist in uns. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und diese Worte spricht Gott zu seinem Volk. Nicht zu Heiden. Wir als Gotteskinder, wir gehören ja zu seinem Volk. Die Bibel sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Aus Gnade zu dem Erlöser und Heiland Jesus zu gehören, ist eine göttliche Tat, die unbegreiflich ist. Petrus schreibt darüber, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Können wir das überhaupt fassen? Manchmal frage ich, lieber Herr, ich verstehe nicht, dass ich das bin. Was hast du denn an mir? Du hast ja ein Kerl ausgesucht. Du musst vieles neu machen in mir. Warum gerade ich? Unbegreiflich, und das eine Wort oder die Antwort kann nur sein, es ist Gnade. Ja, aber wir haben doch nichts gebracht, ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns auf irgendeine Tat oder was berufen können und sagen, habe ich ja verdient. Es ist Gnade. Und der Paulus sagt das auch so, wie Gott euch auch uns in Christus erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollen vor ihm in Liebe. Vor Grundlegung der Welt. Wer kennt das Buch Die Pilgerreise? Habe ich auch gelesen. So, da ist der Mensch unterwegs und kommt tatsächlich dahin, dass er unter dem Kreuz Jesu seine ganze Last los wird. Und dann heißt es ja, geht ein in die enge Pforte. Und er ist seine Last los, denn mit seiner Last auf dem Puckel wäre er nie durch die Pforte gekommen. Das hat Gott gut eingerichtet. Keiner kommt mit einem Haufen Sünden durch diese enge Pforte. Aber als er das alles losgeworden war, da geht er durch diese enge Pforte, und das war so ein Bogen im Bild geschrieben, ein Bogen, und er dreht sich um. Und da steht über diesem Bogen, erwählt vor Grundlegung der Welt. So, und dieses Erlebnis und diese Freude zu erleben, das dürfen wir immer wieder neu zum Ausdruck bringen. Dafür sind wir, und darum sind wir Gottes Kinder. Erwählt vor Grundlegung der Welt, das muss man sich mal vorstellen, das können wir nicht. Wir können uns das nicht vorstellen, wir brauchen uns erst gar keine Gedanken machen. Gott kannte uns, als noch nichts von uns zu sehen war. Deshalb gibt es bei ihm auch keine Hektik. Er weiß alles und er kennt uns alle. Ja, und diese Bibelworte erinnern mich und sicher auch einigen von euch an unsere Bekehrung. Also erlebten, was es heißt, heilig dem Herrn. Da denken wir uns Folgendes, wenn wir das lesen, heilig dem Herrn, als wenn wir ganz was Besonderes sein müssten. Sind wir ja auch, als Gotteskinder sind wir ja auch was Besonderes. Aber wenn es heißt, heilig dem Herrn, jetzt bin ich schon wieder weg, da denken wir, wir müssten ganz besondere Menschen werden. Dabei heißt das nur, ausgesondert für Gott. Und unsere Reaktion darauf war sehr unterschiedlich. Wir nennen das Erleben, die erste Liebe. Und dazu hat Gott uns ausgerüstet. Wir kommen nachher auf den Text in der ersten Liebe. Wenn es heißt, du hast die erste Liebe verlassen. Aber in dem Moment, als wir uns bekehrten, können wir das sagen, das ist die erste Liebe. Jetzt können wir sagen, wie kann ich denn Gott lieben? Wie? Ich kann mich erinnern, dass ich die Bibel hatte und habe gesagt, lieber Herr, ich verstehe nichts. Du musst mir jetzt sagen, was ich tun soll. Das ist so ein dickes Buch und ich soll Gottes Willen tun. Ja, wo finde ich den denn? Dann habe ich in Angst gekriegt, habe gedacht, das schaffst du nie. Die erste Liebe. Was muss ich tun? Wie und wodurch kann ich die erste Liebe denn von ganzem Herzen erleben? Und Gott verlangt nichts von uns, wozu er uns nicht die Kraft gegeben hat. Also müssen wir auch in seinem Wort und in seinem Nahsein, in seiner Gegenwart, die Kraft dazu bekommen. Und tatsächlich, wir finden sie. Römer 5, 5. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da haben wir es. Gott lieben von ganzem Herzen? Ja, dazu brauchen wir Gottes Liebe. Und die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also hat der Heilige Geist eine zentrale Rolle in unserem Leben, wenn es heißt, du sollst Gott lieben. Ohne ihn können wir das gar nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist sollen wir Gott lieben von ganzem Herzen. Und unsere Liebe zu Gott hängt davon ab, wie viel Raum wir den Heiligen Geist geben. Offenbarung 2, 1 bis 7. Da schreibt Johannes an eine Gemeinde zu Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. So sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Und du hast viel ertragen und hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mitten im Paradies Gottes steht. Das gilt für jeden Einzelnen und für die Gemeinde. Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist, kennt jede Arbeit. Die geistliche Einstellung und die Mühe und Belastung, die um Jesu willen getan oder erduldet wird. Jesus lobt die geistliche Einstellung der Gemeinde. Die Gemeinde besaß Leute, die die Gabe des Geistes unterscheiden konnten. Er sagte: Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, denn du bist reich. Das sagt er zu einer anderen Gemeinde, aber ich flechte das jetzt mal hier so ein. Und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Das meint Jesus, wenn er von Werken spricht. Das geistliche Urteilsvermögen war verloren gegangen. Du sprichst, ich bin reich und ich habe alles und ich brauche nichts. Und er sagt, und du weißt gar nicht, wer du bist. Du bist blind und arm. Also man kann sich auch eine Gemeinde bilden, die nicht den Maßstäben Jesu entsprechen. Die Jesus-Identität ist verloren gegangen. Denk daran an Laodicea. Eine Gemeinde versammelt und Jesus steht draußen vor der Tür. Der war gar nicht drin. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der bittet um Einlass, anstatt zu sagen, ich bin fertig mit euch. Er bittet um Einlass und ruft zur Buße. Und liebe Geschwister, wenn wir die Bibel lesen und die Worte ernst nehmen, so wie sie da stehen, dann kommen wir nicht drum rum zu sagen, ich muss Buße tun. Ob es die erste Liebe ist oder ob es andere Dinge sind. Jesus ruft immer zur Umkehr. Und das Positive ist, dass Jesus nicht sagt, so eine Gemeinde, mit der will ich nichts zu tun haben. Sondern er sagt, kehrt um, tut Buße. Ja, sogar zu Laodicea, wo er sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund, sagt er, kehr um. Nicht? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Tut die Tür auf. So eine Gemeinde braucht viel Mut, immer wieder umzukehren, Buße zu tun und zuzugeben, Geschwister, wir haben alle falsch gehandelt. Wir haben Buße zu tun. Es heißt, die Gemeinde sagt, ich brauche nichts, ich bin reich geworden. Und Jesus sagt, und du weißt gar nicht, wie elend und jämmerlich und blind du bist. Und er sagt, ich kenne deine Werke, auch in Ephesus, und deine Mühe, deine Ausdauer. Du kannst die Bösen nicht ertragen und sie als Lügner entlarvt. Ja, da waren Leute, die haben die Gabe der Geisterunterscheidung gehabt und haben gesagt, die gehören nicht zu uns. Als Lügner entlarvt. Wer hat denn diese Leute als Lügner entlarvt? Doch kein anderer als der Heilige Geist. Er hat es seinen Leuten gegeben und sagen, ihr seid meine Kinder, ich gebe euch die Gabe und ihr könnt die, die sich als Apostel ausgegeben haben und nicht waren, ihr könnt die entlarven. Die Gemeinde hielt sich fest am Wort Gottes und ließ nicht zu, dass Leute Einfluss gewinnen konnten, die dem Wort Gottes nicht folgten. Wie heute. Viel Schaden den Gemeinden zugefügt werden durch die historisch-kritische Bewegung. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, aber da wird Gottes Wort ausgelegt nach der eigenen Überzeugung, wird verdreht, damit es passt, dass es gut geht. Wenn ich darüber nachdenke, ist es schrecklich. Aber auch wir Christen, die wir hier, ich sage jetzt einmal, die wir uns fest am Wort Gottes halten, auch für uns sehe ich eine Gefahr. Zwar nicht, dass wir dem Wort Gottes jetzt nicht treu sind, aber dass wir Gottes Wort auch manchmal so nehmen, dass es dann zu uns passt. Und ich nenne das jetzt einmal Kuschelchristentum. Wir fragen uns, warum passiert bei uns so wenig? Ich meine jetzt nicht Wächtersbach allein. Warum passiert bei uns so wenig? Warum bekehren sich Leute zu zig und hundert? Warum? Ich habe einen Bericht gelesen. Ganz einfach. Das hängt aber auch mit der historisch-kritischen Sache zusammen. Es wird etwas angenommen, wird weitergegeben und es wird gar nicht genug geprüft. Und ehe man sich versieht, gewöhnt man sich dran. Und dann sagen wir, wir haben doch Gottes Wort, warum passiert das nicht für uns? Und die Antwort ist ganz einfach, woanders, wo Gottes Wort wirklich Wunder wirkt, Gott Wunder wirkt, hat jemand geschrieben, das ist ganz leicht zu erklären. Die Menschen nehmen die Bibel und nehmen das wörtlich, was da steht. Da steht da, also ist es so. Und dann denke ich manchmal, wir haben uns ein Kuschelchristentum angeeignet. Wie sieht unsere persönliche missionarische Tätigkeit aus? Ich will das jetzt mal so sagen. Sind unsere Herzen traurig darüber, dass so viele Jesus nicht kennen? Oder sagen wir von vornherein, die wollen sowieso nichts von Jesus wissen? Sind wir deshalb unaktiv, weil wir sagen, kommt sowieso nichts mehr raus? Warum eigentlich? Ganz einfach, weil wir mit unseren Möglichkeiten rechnen. Wer bin ich denn schon? Ich kriege ja kaum den Mund auf und wenn, dann fange ich an zu stottern. Ja, Herr, mich kannst du nicht gebrauchen. Ich kenne welche, die können das viel besser. Und dann irgendwo sind die uns auch eines Tages egal. Ich will euch ein Erlebnis erzählen. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich bekam den inneren Drang, einen Menschen anzurufen, von dem ich wusste, der will von Gott überhaupt nichts wissen. Total ablehnend. Und ich hatte das Gebet für ihn und wir, muss ich sagen, Sigon auch, das Gebet für ihn, dass er gläubig wird. Und ich spürte den Drang, ich soll ihn anrufen. Ach, genau so habe ich gesprochen. Der will doch gar nichts davon wissen. Der ist doch sowieso umsonst. Ich kriegte das nicht los, ich kam nicht los. So, dann bin ich doch ans Telefon und habe gesagt, weißt du was? Ich möchte dir eine Bibel schenken, damit du nicht in die Hölle kommst. Darüber hat er sich aufgeregt, dass ich meine, er wäre ein schlechter Mensch. Und dann, nach einiger Zeit, was ich ihm klar gemacht habe, ich habe noch gesagt, stell dir mal vor, es ist ein brennendes Haus, da sind Leute drin. Ich bin der Einzige, der den Ausweg kennt. Aber ich sage es nicht. Was bin ich dann? Ja, sagt er, dann bist du gerettet. Ich sage, ja, ich ja. Und die anderen? Die kennen den Ausgang doch nicht. Komm mir bloß nicht so an. Ja, hat er gemerkt, das geht jetzt, dass ich ihm was sagen wollte. Also, ich wollte ihm eine Bibel schenken. Sagt er, ich lege jetzt auf. Ne? Also, er wollte nichts mehr weiter. Ich habe aufgelegt und dann merke ich in meinem Körper, wie etwas von mir geht. Ich sage, okay, Herr, meine Worte will der nicht mehr hören, jetzt bist du dran. Und jetzt beten wir, dass dieser Mensch gläubig wird. Wisst ihr, es ist gut, wenn Gott einen manchmal so darauf hinstößt und sagt, tu das. Aber wenn ich dann andere Berichte noch lese, wo Menschen sich öffnen, sind es Gebiete und Menschen, die in der Verfolgung sind. Warum gerade da? Ein ägyptischer Pastor sagt, von uns gesagt, wenn wir für diese verfolgten Christen beten, betet nicht für uns. Können wir das verstehen? Der Satz geht ja auch noch weiter. Betet nicht für uns, sondern betet mit uns. Wir beten nämlich, dass Hunderte von Moslems sich bekehren. Und ihr betet, dass wir frei werden und dass das alles von uns genommen wird, sagt, das ist falsch. Kann man sich das vorstellen, dass die in so einer Hingabe an sie, ich sage das jetzt mal so, in der ersten Liebe zu Jesus leben, sich gar nicht sehen, sondern den anderen, der verloren ist. Betet mit uns. Betet nicht darum, dass alles von uns genommen wird. Und dann denke ich, und wir? Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denk nur daran, wovon du abgefallen bist. Christ zu sein, bedeutet, den Herrn Jesus zu lieben. Ach so, haben wir doch. Haben wir auch. Aber das geht noch weiter. Jesus zu lieben. Die Bibel sagt, dass Jesus spricht, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Seht ihr, was da zusammenhängt, wie viel daran hängt, Jesus zu lieben, damit er sich offenbart uns, wir ihn mehr erkennen. Wollen wir das alles daran setzen, um Jesus mehr zu erkennen? Und wollen wir, und ich sage das jetzt ganz offen, wollen wir das für Scheiße achten, was sich dem alles im Wege stellt? Mehr ist es nicht wert, im Verhältnis Jesus zu erkennen. Paulus hat gesagt, Kot. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sieht so unsere Liebe zu Jesus aus? Jemand hat mal gesagt, wer hat heute Morgen schon gebetet im Gottesdienst? Ja, haben sich viele gemeldet. Nicht? Ja, sagt er, und was hat der Herr zu euch gesagt? Sieht unsere Liebe wirklich so aus, dass wir sagen können, ich weiß, Jesus und der Vater leben in mir. Sein Wort sagt, wenn ich ihn liebe, wird er zu mir kommen und Wohnung bei uns machen. So wie Jesus Liebe, so definiert Jesus die Liebe. Christus und der Vater in uns. Wir finden die Worte in der Bibel weiter. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Worte, die an einer Gemeinde in Korinth geschrieben wurden. Und die Worte sind jetzt ganz hart, die Paulus ausspricht. Also das eine, woran wir von ganzem Herzen festhalten, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, der Vater und der Sohn in uns. Wenn uns das zu hoch vorkommt oder wir denken, kann das wirklich so sein, dann müssen wir uns einig sein darüber, dass wir an dem Punkt Buße tun müssen. Zu sagen, Herr, ich habe das nicht. Dein Wort sagt es, aber ich vermisse das. Lass es doch merken, lass es mir doch erleben, dass du in mir lebst. Dass meine Gedanken davon erfüllt sind, die ich ja unter deinem Gehorsam abgegeben habe. Und dass du mich gebrauchen kannst. In Korinth muss man sich mal vorstellen, was der Paulus sich da rausnimmt. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Ich würde das nie so ausdrücken, wenn der das nicht gesagt hätte. Und hinterher sagt er, Maranatha, der Herr kommt. Die Liebe zu Christus heißt also Leben und Tod. Liebe verlassen heißt, du hast die erste Liebe verlassen, tue Buße, kehr um. Was sagt Jesus? Wenn nicht, werde ich deinen Leuchter umstoßen. Also auch Jesus ist kompromisslos. Er sagt die Wahrheit, nicht um jemanden fertig zu machen, sondern um ihn zu retten. Nur wir können manchmal diesen ganzen Ernst der Wahrheit nicht erkennen. Der Herr kommt. Und diese Leidenschaft und Inbrunst der Epheser für Jesus hatte nachgelassen. Und war zu einer kalten, mechanischen Rechtsgläubigkeit geworden. Ihre lehrmäßige und moralische Reinheit, ihr Eifer für die Wahrheit und die Disziplin, die sie hatten, konnten den Dienst für Jesus und die Liebe zu Jesus nicht ersetzen. Sie hatten die erste Liebe aufgegeben. Und Jesus sagt, tut Buße, tut die ersten Werke. Die erste Liebe zu Jesus müssen wir zurückgewinnen. Nach dem Aufruf zur Buße lobt Jesus die Gemeinde, dass sie die Lehre der Nikolaiten hasst. Diese Sekte verdrehte die Gnade und machte aus der Freiheit, aus der christlichen Freiheit, eine Lizenz zum Sündigen. Das war eine Sekte, die gesagt hat, wir sind geliebt, wir sind Kinder Gottes, wir sind frei. Ein Pastor hat mal in der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gesagt, und als ich Jesus erkannte und als ich im Glauben gewachsen bin, da kam ich an einen Punkt, dass ich sagen konnte, jetzt kann ich tun und lassen, was Jesus will. Viele sagen, kann ich tun und lassen, was ich will. Nicht? Ich bin ja gerettet, bin ja ein Gotteskind. Der Mann hat das richtig gesagt. Und Jesus lobt diese Gemeinde und sagt, diese Sekte, die hast du und die hasse ich auch. Aber vorher hat er auch zur Buße gerufen. Also, das ist kein Ersatz dafür. Die erste Liebe hat immer Vorrang. Auch wenn wir Sekten, ich sage das jetzt mal ganz offen, die Zeugen Jehovas nicht akzeptieren können. Das sind keine Christen, das ist eine Sekte. Und dazu gehen sie von Tür zu Tür und bringen den Leuten. Und die kommen auch zu uns. Und wir haben sie auch nicht rausgeworfen. Wir haben sie sogar reingeholt, damit sie sich aufwärmen können. Und dann haben die uns so einiges erzählt. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, ach so, die haben gesagt, Jesus lässt sich nicht anbeten. Ich sage, doch, in der Bibel steht, dass Jesus angebetet wurde. Da waren die ganz baff. Ich habe mal zu einer Frau gesagt, der Zeugin Jehovas, wann haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Was? Das sind die ganz baff, da haben die gar keine Ahnung von. Oder wenn man denen sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und dass Jesus Gott ist, dann sind die daneben. Und dann sagte ich zu dieser Frau, wissen Sie was, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, ich habe den Heiligen Geist empfangen und Jesus ist mein Herr. dann sind Sie ganz was Besonderes. Ich sage, bin ich nicht. Millionen von Menschen haben das auch erfahren, was ich erfahren habe. Also, die haben von der Bibel überhaupt keine Ahnung. Und so ähnlich, oder noch schlimmer, haben es ja die Nikolaiten gemacht. Also, die haben dann eine Lizenz zum Sündigen daraus gemacht. Und Jesus ruft, kehr um. Wenn nicht, werde ich bald über dich kommen und dein Leuchter von der Stelle wegstoßen. Wer umkehrt, wer Buße tut, wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist. Aber wer ist ein Überwinder? Denn alles, was von Gott geboren ist, sagt die Bibel, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Ja, die erste Liebe ist schwer umkämpft. Und keine Automation, die einmal, empfängt und die wir dann für immer sicher haben. Nein, unser Glaube, unsere Liebe ist umkämpft. Und einer hat ganz besondere Interessen an uns. Der Feind, der uns von Gott trennen will. Ich muss immer wieder zurückkommen vom Anfang mit dem Gedanken, was daraus kommt. Mit dem Wort Gottes, dass wir es sehr ernst nehmen und nicht irgendwie versuchen, anders auszulegen. Ich hatte einmal eine Predigt in Steinau. Und dann hatte ich aus dem Brief, aus irgendeinem Brief von Paulus gelesen. Und dann sagt einer, das kann man doch jetzt nicht so kommentarlos übernehmen, das, was vor 2000 Jahren da war. Ja, ich sage, wenn es 3000 Jahre waren, deshalb gilt es heute immer noch. Aber so versucht man, das war damals, die Gemeinde, die hatte das und das, aber wir doch nicht. Also man bezieht das Wort Gottes gar nicht auf sich. Wir behalten das nicht für einmal, wir müssen drum kämpfen. Und ich möchte mit einem Wort schließen. Jesus spricht zu seinem himmlischen Vater. In Johannes 17. Und wie du ihm, Jesus, Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Jesus und der Vater, so sollen wir eins werden. Bleibt in meiner Liebe. Amen.